Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Im Studio begrüßt Sie Adalbert Sinjawski. Schönen guten Tag.
Ich beobachte Vögel und stell mir vor, ich kann auch fliegen. Zu welchem Ort würde ich zuerst fliegen? Ich glaub ans Meer, würde eine Runde tauchen, denn ich glaub am Meer. Als an das, was man oberflächlich sehen kann. Ozeane, Regenwälder, oberlässig gehe ich dann. Die Welt erkunden, die Welt umrunden. Nach der Reise kann ich sagen, hab mich selbst gefunden. Will zur Sonnenpyramide nach Mexiko. Will zu Machu Picchu in Peru. Und zu den Wäldern nach Kanada. Wandertag mit Freunden und ich fühl wie damals auf Klassenfahrt. Das ganze Jahr nach Afrika auf Safari. Durch Savannen, durch die Wüste Kalahari. Zu weißen Stränden nach Bali und relaxen. Und ab und zu nachts Party mit viel Action. Meine Reise um die Welt. Meine Reise zu mir selbst. Die Welt umrunden, über jeden Feld springen. Die Welt erkunden und sich selbst finden. Meine Reise um die Welt.
Ein Auszug aus dem Song Reise von Deutschrapper Green. Und darin beschreibt er ganz treffend die Sehnsucht nach dem Reisen, die Sehnsucht nach der Ferne, die Welt erkunden und sich selbst finden, singt Green. Beim Kontakt mit anderen Kulturen und Landschaften lernen wir nicht nur die Welt besser kennen, sondern auch etwas über uns selbst. Doch die Reiselust wird seit einigen Jahren auf eine harte Probe gestellt. Da war die Corona-Pandemie mit Lockdowns und anderen Beschränkungen. Da sorgte kurz darauf das Kriegsgeschehen auf der Welt und die Wirtschaftsflaute für neue Unsicherheiten. Und obendrein macht der Klimawandel natürlich auch vor den Urlaubsdestinationen keinen Halt. Wasserknappheit, Waldbrände oder Überflutungen, die mehren sich. Doch all dem zum Trotz, die Lust der Deutschen auf Fernreisen ist so groß wie nie zuvor. Laut aktuellen Statistiken zieht es die Bundesbürger wieder mehr ins Ausland und auf Flugreisen in ferne Länder. Aber auch der Tourismus hierzulande holt nach Corona wieder auf. Viele wollen raus aus dem Alltag, weg von zu Hause, trotz oder gerade wegen der aktuellen Weltlage. Trotz Klimawandel, Krieg und Inflation, die Lust auf Fernreisen, so lautet das Thema der Lebenszeit heute im Deutschlandfunk. Wir wollen bis 11:30 mit unseren Hörerinnen und Hörern darüber sprechen und unseren Expertinnen und Experten im Studio. Aus unserem Berliner Funkhaus zugeschaltet ist Thorsten Schäfer. Er ist Sprecher des Deutschen Reiseverbands. Guten Morgen, Thorsten Schäfer.
Schönen guten Morgen. Hallo.
Am Telefon begrüße ich Tourismusforscher Jürgen Schmude. Er war lange Zeit Professor an den Universitäten München und Regensburg und ist derzeit Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft und wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus. Guten Morgen auch Ihnen, Jürgen Schmude.
Ja, schönen guten Morgen.
Und aus einem Studio in Hamburg mit uns verbunden ist Petra Thomas. Sie ist Geschäftsführerin des Vereins Forum Anders Reisen in Hamburg. Ich grüße Sie, Petra Thomas.
Ja, guten Morgen aus Hamburg.
Wir wollen in dieser Lebenszeitsendung Ihre Meinung hören und mit Ihnen ins Gespräch kommen, meine Damen und Herren. Geht es Ihnen auch so? Spüren Sie wieder eine Reiselust wie früher, wie es früher einmal war? Wie wichtig ist Ihnen das Entdecken fremder Kulturen und anderer Landschaften? Welchen Einfluss haben die aktuellen Krisen auf Ihre Urlaubspläne? Wie haben sich das Reisegefühl und das Reiseerlebnis verändert? Und wie sehen Sie die Zukunft des Reisens? Rufen Sie an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Nochmal 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie uns schreiben und zurückgerufen werden möchten, notieren Sie bitte auch Ihre Telefonnummer. Noch einmal die Adresse lebenszeit@deutschlandfunk.de. Herr Schäfer vom Deutschen Reiseverband, wenn man sich die Zahlen des Statistischen Bundesamts anguckt oder Daten aus der Deutschen Tourismusanalyse, kürzlich vorgelegt, dann lauten die Ergebnisse, Reisefrequenz der Deutschen steigt an, Urlaubsausgaben mit rund 1.540 € im Schnitt auf Rekordhoch, Fernreisen im Aufwind. Deckt sich das auch mit Ihren Beobachtungen?
Ja, das deckt sich komplett mit unseren Beobachtungen. Wir beobachten das bei den stationären Reisebüros und bei den Online-Reiseportalen, die Pauschalreisen verkaufen, dass seit dem vergangenen Jahr die Reiselust der Deutschen wieder deutlich angestiegen ist. Die Corona-Beschränkungen haben doch deutliche Spuren hinterlassen. Viele Reiseländer waren überhaupt nicht bereisbar. Es war häufig ein Einreiseverbot für Touristen, wie etwa in den USA, zu spüren. Und dieser Nachholeffekt, dass man die Welt wieder erkunden will, dass man über den Tellerrand hinausblicken will, dass man wieder etwas Neues kennenlernen will, mit der Familie eine tolle Zeit genießen will, das zeigt sich schon im letzten Jahr. Und auch in diesem Jahr setzt sich dieser Trend fort. Wir haben für das letzte Jahr eine Rekordzahl von 79 Milliarden Euro Reiseausgaben festgestellt, die die Deutschen für Urlaubsreisen ab einer Übernachtung ausgegeben haben. Und die Hälfte davon waren Pauschalreisen, also abgesichert durch die Reiseveranstalter. Die organisierte Reise hat halt viele Vorteile. Und wir spüren, dass für diesen Sommer liegen die Vorausbuchungen für die nächsten Monate deutlich über denen des Vorjahres. Und vor allem, Sie erwähnten es eben, die Lust auf Fernreisen hat wieder zugenommen. Etwa die USA oder auch Japan, die Vereinigten Arabischen Emirate, Australien, das sind nur einige zu nennen, auch die Malediven liegen bei den Buchungszahlen deutlich über den Vorjahreswerten und zum Teil auch deutlich über Vor-Corona-Niveau. Also sprich, kurz gesagt, die Deutschen sind wieder in Reiselaune.
Ja, Japan und USA, also auch durchaus Destinationen, wo man ja das nötige Kleingeld mitbringen muss.
Die Deutschen haben zum Teil, das besagen alle Umfragen, auch von der Gesellschaft für Konsumforschung, von der GfK, haben während der Pandemie gespart, haben viel oder konnten nicht reisen, konnten ihre Reisewünsche nicht umsetzen. Und wir sehen das, dass die Menschen, die das Geld haben, das auch in den Konsum umsetzen und gerade auch für Reisen. Also das ist deutlich zu sehen. Umfragen auch der letzten Monate zeigen, dass rund 25% der Befragten deutlich mehr Geld fürs Reisen in diesem Jahr ausgeben wollen als in den Vorjahren. Sprich, das, was man zur Verfügung hat, wird in den Konsum für Reisen gesteckt.
In der Zeit der Pandemie waren Reiseziele in Deutschland logischerweise stark gefragt, als man ja Bewegungsbeschränkungen hatte. Wie ist es aktuell?
Also derzeit ist sowohl das Ausland als auch Deutschland gefragt. Wir sehen das natürlich während der Corona-Zeit war der Shift, dass die Menschen mehr im Umfeld des eigenen Landes Urlaub gemacht haben, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder Dänemark. Und da waren viele Länder einfach nicht bereisbar. Und das hat sich wieder umgekehrt. Das Flugzeug hat zum Beispiel im letzten Jahr zum allerersten Mal das Auto als Hauptreiseverkehrsmittel überholt. Das heißt, Flugpauschalreisen oder Flugreisen generell sind so beliebt wie nie zuvor. Aber auch Deutschland ist schon immer das beliebteste Reiseziel der Deutschen gewesen und bleibt es auch wahrscheinlich, wenn man einzelne Länder nur betrachtet. Ein Drittel aller Reisen führen ins eigene Land. Zwei Drittel, also aber auch die Mehrheit, geht ins Ausland. Aber als Einzelbetrachtung der einzelnen Länder ist Deutschland das beliebteste Reiseziel.
Bevor ich noch zu den anderen Gästen komme, noch eine Frage an Sie, Herr Schäfer. Welche Art des Urlaubsmachens ist jetzt wieder im Trend oder ist im Trend? Sie sprachen jetzt die Pauschalreise an. Wie sieht es bei Kreuzfahrten aus?
Oder ja, also man muss unterscheiden, man kann Urlaub ja selbst organisiert buchen, dass man sich das alles alleine zusammenstellt, etwa im Internet oder telefonisch oder vor Ort das Hotel bucht. Oder man bucht eine organisierte Reise, dann ist man deutlich besser abgesichert. Rechtlich ist das über die Pauschalreiserichtlinie, über das Pauschalreisegesetz, ist der Kunde dort viel besser abgesichert. Und rund die Hälfte aller Urlaubsausgaben erzielt der Markt wieder mit Pauschalreisen. Das war während der Corona-Zeit anders. Da haben viele Menschen selbst organisiert ihren Urlaub in einer kleinen Bubble organisiert. Man ist vielleicht in Ferienwohnungen gefahren, wo man keinen Kontakt zu Menschen hat. Das hat sich wieder gedreht. Viele wollen wieder einfach raus, wollen was erleben. Und diese organisierte Reise ist also wieder deutlich im Kommen, hat deutlichen Zuwachs, genauso wie Kreuzfahrten. Kreuzfahrten lagen während der Pandemie komplett am Boden, also kaum ein Schiff konnte ablegen, konnte die Länder bereisen. Und das hat sich auch wieder gedreht. Die Passagierzahl ist annähernd wieder auf dem Niveau von vor Corona, zum Teil sogar drüber. Die Sommerbuchungen gerade fürs Mittelmeer sehen sehr gut aus. Also auch die Kreuzfahrten auf den Weltmeeren sind wieder deutlich stärker gefragt.
Frau Thomas vom Forum Andersreisen e.V., sagen Sie uns bitte zunächst einmal in 3, 4 Sätzen, was Andersreisen bedeutet. Also die angesprochenen Kreuzfahrten und Pauschalreisen sicherlich nicht, oder?
Das ist richtig. Wir haben eine etwas andere Auffassung des Reisens, weil wir uns bemühen, als Veranstalterverbund, also wir sind ein Zusammenschluss von etwa 140 Mitgliedern, die sich dafür einsetzen, dass Reisen der Umwelt und den Menschen zugutekommt, wenn man das so auf einen Satz bringen möchte. Und das heißt für uns, wenn Sie nach dem Andersreisen fragen, dass wir bei jedem Detail einer Reise fragen, bei der Mobilität, bei der Auswahl der Unterkünfte oder bei den Aktivitäten vor Ort, wie können wir nicht nur keinen Schaden zufügen, sondern möglichst einen positiven Beitrag in der Destination leisten durch unsere Reisen.
Mhm. Reisen ohne schlechtes Gewissen, das geht also jetzt auch mitten im Klimawandel?
Ich denke, das schlechte Gewissen ist keine Kategorie, um eine Reise zu entscheiden, weil auch wenn Sie mit schlechtem Gewissen reisen, hat Ihre Reise weiterhin Emissionen. Es geht darum, sich zu überlegen, was möchte ich bewusst auf meiner Reise tatsächlich erleben? Wie weit muss ich deshalb auch reisen? Wenn meine Idee ist, ich möchte eigentlich in Ruhe vom Alltag entspannen, dann kann ich das durchaus direkt vor der Haustür in Deutschland. Das sehen wir ja auch, dass das eine beliebte Urlaubsregion ist, wie Herr Schäfer eben gerade dargestellt hat. Wenn ich aber tatsächlich eine andere Urlaubsmotivation habe, indem ich mich interessiere für fremde Kulturen und für andere Lebenswelten und damit auch natürlich auch einen Beitrag zum interkulturellen Austausch tauschen, einfach auch die Welt kennenlernen möchte, dann habe ich eben andere Optionen, bin aber beim Klimaschutz sicherlich nicht ganz weit vorn.
Ja, wie man Fernreisen und Reisen allgemein auch in Zukunft nachhaltiger aufstellen kann, also welche Trends sich abzeichnen, darüber würde ich später gern noch zu sprechen kommen. Zunächst die Frage an Sie, Frau Thomas, diese neue Lust oder wiedergewonnene Lust, muss man wahrscheinlich sagen, auf Reisen. Registrieren Sie das auch in Ihrer Sparte und auch bei Ihrer Klientel?
Auch bei uns hat sich zumindest, was die Veranstalter rückmelden, doch die Zahlen wieder positiv entwickelt, wenn wir einfach dahin gehen, wie viele Menschen reisen und wohin sie reisen. Aber wir sind noch lange nicht wieder auf dem Niveau von 2019. Also das ist noch nicht das vorpandemische Niveau. Wir sehen Abhängigkeiten von geopolitischen Entwicklungen. Das heißt, bestimmte Länder, die auch gerade bei Fernreiseveranstaltern eine Rolle spielen, sind noch nicht bereisbar. Das hat Herr Schäfer eben auch deutlich gemacht, dass manche Länder sich tatsächlich erst 2022, Ende des Jahres, überhaupt wieder geöffnet haben. Und bis dann der Tourismus anläuft, braucht es einige Zeit. Also ja, der Europatourismus hat sich sehr stark, auch im nachhaltigen Segment, wieder erholt, zum Teil auch mit Zuwächsen, aber der internationale Tourismus noch nicht.
Und sicherlich spielt auch sozusagen die Angst doch eine Rolle. Also so Reisen jetzt in die Umgebung des Nahostgebietes, das ist sicherlich nicht ganz so en vogue gerade.
Sie sprechen da einen wichtigen Punkt als Grundlage für Reisen ein. Reisende brauchen ein großes Gefühl von Sicherheit, weil man reist nicht in eine Region, wo man das Gefühl hat, man könnte Schaden nehmen. Denn im Urlaub möchte man sich ja entspannen und sich nicht mit politischen Konflikten befassen oder Sorge haben, dass vor Ort Unruhen entstehen. Von daher ist tatsächlich überall da, wo gerade Konflikte ausgetragen wird, keine Reisetätigkeit, denn der Tourismus braucht Frieden als Grundlage. Er kann auch dazu beitragen, aber in kriegerischen Auseinandersetzungen wird Abstand gehalten. Und das heißt tatsächlich, dass Regionen, die jetzt beispielsweise Richtung Russland, Ukraine oder auch Osteuropa ist zum Teil mit betroffen, die Nachbarregionen, da findet im Moment wenig statt. Wir haben auch einen Veranstalter, der auf Israel spezialisiert ist, da findet im Moment gar nichts statt. Also es sind durchaus sehr starke Abhängigkeiten von geopolitischen Gegebenheiten in den Destinationen.
Und nun möchte ich Herrn Schmude das Wort geben von der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft und dem Bayerischen Zentrum für Tourismus. Herr Schmude, trotz Klima, Krieg und Inflation, warum ist die Reiselust trotz dieser Einschnitte ungebrochen? Wie erklären Sie sich das als Forscher?
Ja, nach dem, was wir so festgestellt haben in unseren Forschungsarbeiten, hat sich das Reisen immer mehr zu einem Grundbedürfnis entwickelt. Und wenn man sich anschaut, die Rangliste der Konsumprioritäten, dann ist das Reisen sukzessive nach oben gestiegen, hat längst das Auto überholt, was ja mal das deutschen liebstes Kind war. Und das führt dazu, dass man auch in Krisenzeiten eher an anderen Stellen spart, als beim Reisen. Herr Schäfer hat das ja auch schon angedeutet, selbst während Corona sind wir als deutsche Bevölkerung doch relativ viel gereist. Also der Einbruch war bei weitem nicht so dramatisch wie in anderen Ländern. Wir sind nur anders gereist. Ja, also die sogenannte Reiseintensität, die Partizipation beim Reisen ist um 15 Prozentpunkte zurückgegangen. Das ist dramatisch, weil das innerhalb von einem Jahr passiert ist. Aber in anderen Ländern oder im globalen Maßstab war das weitaus stärker. Und die Deutschen sind halt entweder in Deutschland oder im benachbarten Ausland gereist, also von Nordrhein-Westfalen vielleicht in die Niederlande, die sogar einen Plus während der Pandemie verzeichnen konnte, aus Bayern verstärkt nach Österreich und so weiter. Mhm. Und jetzt hat man eben wieder die Freiheit zurückgewonnen, dass man bis auf die Kriegsgebiete, bis auf die politischen Konflikte alle Regionen der Welt bereisen kann. Wir liegen wieder bei 9% Fernreisen, gemessen an allen Urlaubsreisen.
Ich habe in Vorbereitung dieser Sendung einen Leitartikel gelesen, wo der Autor schrieb, stell dir vor, es ist Krieg und die Deutschen fahren in den Urlaub. Ist das so ein bisschen?
Ja, es, Urlaub hat eine ganz wichtige Funktion. Urlaub bedeutet ja Erholung in vielerlei Hinsicht und es ist auch in gewissem Maße ein Eskapismus. Also wir flüchten auch so ein bisschen aus dem Alltag. Es gab diesen Werbeslogan, die schönsten Wochen des Jahres. Also die Haupturlaubsreise ist allerdings deutlich kürzer geworden im Gegensatz zu den vorhergehenden Generationen. Aber da ist schon was dran und wir sehen das auch bei so Phänomenen wie Nachhaltigkeit. Im Urlaub möchte man nicht unbedingt mit diesem Thema konfrontiert werden, auch wenn man im Alltag durchaus ein Bewusstsein dafür hat.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sagen Sie, das Auto hat ein Statussymbol verloren, die Reise nicht oder die nimmt zu sozusagen auf diesem Stellenwert, als Stellenwert. Der Mittelstandsbürger hat sich ja seit den Wirtschaftswunderjahren an den Urlaub gewöhnt. Erst ging es ja nach Italien und Spanien, 60er, 70er Jahre, später weiter in die Welt. Und mit dem Eintritt ins Rentenalter waren Zeit und Geld da fürs Verreisen. Heute sprechen wir von Wohlstandsverlusten und Altersarmut. Also trotzdem wird beim Reisen nicht gespart, ja?
Das ist so. Die Konsumprioritäten haben sich verschoben. Also ich schaue erst, wo ich sonst sparen kann, bevor ich anfange beim Urlaub zu sparen. Während der starken Inflation haben wir dann schon gemerkt, dass das auch beim Urlaub nicht gänzlich auf die Reise verzichtet wurde, aber es wurde vielleicht die Aufenthaltsdauer verkürzt. Es wurde bei der Buchung von Hotels wurden gewisse Abstriche gemacht, anstatt 4-Sterne-Niveau, dann lieber das 3-Sterne-Niveau. Aber das Reisen hat so eine hohe Bedeutung bekommen. Und es wird auch in der näheren Zukunft so bleiben, dass nicht gänzlich aufs Reisen verzichtet wird.
In der Leitung ist jetzt Doris Zimmer. Sie ruft an aus Waldbronn. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Ja, bei uns ist es derzeit eher umgekehrter Trend. Also wir haben dieses Jahr uns nicht auferlegt, nicht zu reisen, sondern wir haben einfach das Bedürfnis auf Ruhe, ja, und in der Region zu bleiben. Ich habe es vorhin Ihrem Kollegen schon gesagt, irgendwie so in der Nähe unserer Wurzeln. Und es ist, hat keine ökonomischen Gründe und keine ökologischen, wobei natürlich auch der Klimawandel eine Rolle spielt und wir nicht unbedingt dazu noch beitragen wollen. Aber das war, es war auch keine bewusste Entscheidung. Wir haben seltsamerweise in unserer Familie alle das Bedürfnis, hier zu bleiben und uns, ja, wie man so schön sagt, den eigenen Garten zu genießen und einfach mal ist auch wertzuschätzen, was wir hier drumherum haben.
Aber vielleicht ist gerade sind diese unruhigen Umstände um uns herum, um Sie herum ja das, was dazu führt, sich vielleicht ja auf den eigenen Ort, die Heimat, das Haus zu besinnen. Ich weiß nicht, Herr Schmude, würden Sie das vielleicht ähnlich interpretieren? Oder?
Ja, also dieses Phänomen kennen wir durchaus. Wir haben immer, auch in den Zeiten vor Corona, immer rund ein Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung gehabt, die nicht gereist sind. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wir haben dazu auch geforscht. Die Hälfte konnte nicht reisen von den Nichtreisenden, weil gesundheitliche oder finanzielle Restriktionen das verhindert haben. Aber die andere Hälfte, und das wären dann rund 12-13% der Bevölkerung, haben sich bewusst gegen das Reisen entschieden, auch wieder aus unterschiedlichen Gründen, weil man vielleicht doch die Konsumprioritäten auf was anderes gesetzt hat, weil man schlechte Erfahrungen gemacht hat oder weil man einfach mal Lust hatte auf Balkonien. Also das ist kein gänzlich neues Phänomen. Und die Hörerin hat also durchaus eine ganze andere Reihe bundesdeutscher Bürger, die ähnlich handeln.
Frau Zimmer, Balkonien, ist das, was bei Ihnen ansteht dieses Jahr? Ganz kurz.
Also wir haben schon einen relativ großen Garten. Wir wohnen direkt am Wald. Also wir haben es hier wunderschön. Ja. Wir sind durchaus auch reiselustige Menschen. Wir waren auch letztes Jahr lange in Kanada, USA und Polen, Rumänien steht noch auf der Liste. Aber dieses Jahr haben wir einfach gesagt, es ist so viel Unruhe in der Welt, also gefühlt, ja. Auch bei uns. Und wir möchten einfach hier bleiben.
Ja, schildern auch Sie uns Ihre Erfahrung, meine Damen und Herren, Ihre Meinung zum Thema. Trotz Klimakrieg und Inflation die Lust auf Fernreisen. Rufen Sie an unter der Gratisnummer 00800 446 44 64 oder schreiben Sie uns an lebenszeit@deutschlandfunk.de und geben Sie Ihre Telefonnummer an, wenn wir Sie zurückrufen dürfen. Dankeschön nach Waldbronn an Doris Zimmer, die uns schon angerufen hat. Im Studio ist weiterhin Adalbert Sinjavski.
Alles zieht an mir vorbei, für einen Moment ist alles eins. Auch am Himmel sind die Wolken mit dem Horizont verschmolzen. Ich schau nach draußen, sehe Schwalben, sie scheinen mich heute zu begleiten. Wenn ich die Finger nach ihnen ausstrecke, kann ich fast ihre Flügel streifen. Ich brech der Uhr die Zeiger ab, beweg mich zwischen Tag und Nacht, werde still und tanke Kraft. Bin schon viel zu lange wach, ich muss doch nirgendwo hin. Nur um irgendwo zu sein. Alles hält an, kann alles warten, bis ich morgen wieder komm. Ich klinke mich aus, lasse mich treiben, lehn mich zurück, schick die Gedanken.
Reisen heißt dieser Titel von der Band Mia. Trotz Klima, Krieg und Inflation, die Lust auf Fernreisen, das Thema heute in der Lebenszeit. Beteiligen Sie sich an dieser Sendung, liebe Zuhörenden. Spüren Sie wieder mehr denn je eine Reiselust? Wie wichtig ist Ihnen, raus aus dem Alltag und weg von zu Hause zu sein, unterwegs zu sein, eintauchen in fremde Kulturen und Entdecken anderer Landschaften? Welchen Einfluss haben die aktuellen Krisen auf Ihre Urlaubspläne, auf Ihre Erfahrungen und auch Ihre Fragen an unsere Expertinnen und Experten im Studio? Sind wir gespannt. Unsere Gäste: Petra Thomas, Geschäftsführerin des Vereins Forum Anders Reisen, Thorsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands, Jürgen Schmude, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft und wissenschaftlicher Leiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus. Geschrieben hat uns Marie Bock und sie schreibt, ich zitiere: Ich stimme allem absolut zu, dass das Reisen während der Pandemie eben ausfallen musste. Und ich persönlich beispielsweise seinerzeit eine Wüstenwanderung geplant hatte, die dann nicht stattfinden konnte. Gerne möchte ich das nun nachholen, weil meine Faszination für diese Landschaft und ihre Bewohner einfach groß ist. Leider sind genau diese Gebiete verstärkt von politischen Krisen, religiös motivierten Anschlägen und auch ungewöhnlichen Wetterphänomenen betroffen, was mir auch Sorgen macht. Außerdem denke ich natürlich über die CO2-Belastung für unsere Umwelt durch einen Langstreckenflug nach. Ja, Herr Schmude, Sie als Tourismusforscher beschäftigen sich unter anderem mit den Motiven für das Reisen und dem Reiseerleben. Die Hörerin schrieb uns ja eben, ich interessiere mich für die Bewohner und die Landschaft, die mich fasziniert. Und in diesem Song, den wir eben gehört haben von Mia, da hieß es beispielsweise, der Uhr die Zeiger abbrechen, still werden und Kraft tanken, sich ausklinken und treiben lassen, die Gedanken auf Reisen schicken. Sind das typische Motive für das Reisen?
Ja, was wir beobachten können, ist eigentlich, dass wir eine unwahrscheinliche Differenzierung der Reisemotive haben. Bei unseren Vorgängergenerationen war das Reisen in erster Linie dadurch motiviert, dass man die Arbeitskraft wiederherstellen wollte. Und mittlerweile haben wir so viele unterschiedliche Motive. Das Erholungsmotiv ist immer noch ein ganz wichtiges Motiv. Aber daneben haben wir kulturelle, sportlich orientierte Motive. Shopping ist für manche Menschen ein Motiv. Und was wir eben auch beobachten können, dass wir so Kopplungen von Motiven haben. Also man fährt beispielsweise ans Mittelmeer mit dem Primärmotiv der Erholung. Aber man koppelt das durchaus mit Städtetourismus, weil man kulturinteressiert ist.
Ja, und gerade wenn es um Fernreisen geht, da lernen wir fremde Kulturen und exotische Landschaften kennen. Aber lernen wir da auch uns besser auf diese Weise kennen? Also etwas über uns, unsere Identität, wie es vielleicht uns auch gut geht hierzulande im Vergleich zu anderen Regionen?
Bei manchen Reiseformen spielt das sicherlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Denken wir nur an diesen Hype, den das Pilgern erlebt hat. Das ist ja heute bei vielen, die auf die Pilgerreise gehen, gar nicht mehr religiös oder unbedingt spirituell motiviert, sondern da spielt genau dieses Motiv, was Sie gerade gesagt haben, die Auseinandersetzung mit mir selbst spielt da eine ganz zentrale Rolle. Selbstfindung, wieder runterkommen, Gedanken klären, den Kopf frei bekommen. Das sind alles Motive, die wir dort verstärkt finden. Die spielen jetzt, aber da kann vielleicht auch Herr Schäfer was zu sagen, bei der klassischen Pauschalreise jetzt nicht unbedingt die große Rolle. Da geht es sicherlich mehr um den Erholungsfaktor.
Erholung und vielleicht auch Eskapismus angesichts dieser politischen Umstände, ja? Wahrscheinlich. Also Herr Schäfer, wie sehen Sie das? Oder auch Frau Thomas?
Das ist richtig, wenn ich da ganz kurz was zu sagen darf. Also na klar, die Hauptmotivation bei den meisten ist, Urlaub bedeutet Sonne, Strand und Meer. Aber es gibt natürlich, die Vielfalt des Reisemarktes ist so breit gefächert. Sie haben Städtereisen, sie haben Kulturreisen, sie lernen andere Menschen kennen, sie können Kontakt zur lokalen Bevölkerung haben, was auch wieder dann wieder die andere Dimension ist, nicht nur, dass wir uns selbst erholen oder kennenlernen, sondern dass auch andere Menschen abhängig sind vom Tourismus. Sie sind abhängig, dass wir als Bevölkerung sie besuchen und Wohlstand bringen. Also es ist so eine gegenseitige Befruchtung und gegenseitige Abhängigkeit. Viele Länder und viele Menschen sind abhängig vom Tourismus. Und das hat man während Corona ganz, ganz gut gesehen, was zum Beispiel Undertourism bedeutet, wenn die Menschen nicht mehr kommen. Also quasi diese Motive wegbleiben, dass die Menschen den Wohlstand und zum Leben beitragen, dass das wegfällt. Wenn wir da zum Beispiel nach Mallorca gucken, ein Drittel der Bevölkerung ist während Corona in die Armutsgrenze abgesackt, hat keine Arbeit mehr. Und das hat dann auch Auswirkungen auf andere Länder. Die Wilderei in Südafrika hat zugenommen. Also wir sehen nicht nur das Motiv der Menschen, Erholung zu haben, sich weiterzubilden, kulturell was Neues zu entdecken, vielleicht auch Frieden zu stiften mit dem Reisen. Es gibt auch eine andere Abhängigkeit, nämlich der Menschen, die vom Tourismus abhängig sind.
Also wie ist da der Zusammenhang mit der Wilderei, weil Sie das gerade sagten?
Naja, auch dort in Südafrika und anderen Ländern, die zum Beispiel auch vom Tourismus abhängig sind, wenn keine Menschen mehr kommen, dann fehlt die Einnahmequelle und die Menschen müssen wieder quasi zu dem greifen, was eigentlich der Tourismus abgeschafft hat, nämlich dass man durch Wilderei seinen Lebensunterhalt bestreitet und das hat während Corona wieder zugenommen. Das ist leider der andere Effekt dabei.
Frau Thomas, eben dieses Kulturen kennenlernen, aber auch sich vor Ort oder am Ort zu engagieren, das ist etwas, was in Ihrem Forum Anders Reisen, in Ihrem Verein ja besonders wichtig ist, ne?
Das ist richtig. Es geht tatsächlich bei den Reisen auch darum, Menschen vor Ort zu begegnen, auch andere Alltagsweisen kennenzulernen, sich mit kulturellen Themen zu beschäftigen. Und dafür braucht es eine gute Planung. Also man kann natürlich in ein Land reinreisen, und aber ohne gute Kontakte, ohne tatsächlich auch ein paar Türöffner, wird man wenig hinter die Kulissen blicken können, weil eine klassische Reise ja doch eher an Hotellerie gebunden ist und man da im Zweifelsfall vielleicht den Mitarbeitenden begegnet, aber eben nicht den Menschen vor Ort. Und dafür Räume zu schaffen und dafür eben auch auf einer Reise den Rahmen zu geben, indem ich zum Beispiel auch mal eine Reise durchführe, die zu einer kleinen lokalen Gemeinschaft im Hinterland reise und nicht immer nur in den Hauptstädten bleibe und da eben vor Ort überlege, wie kann ich interagieren, wie kann ich etwas kennenlernen von ihrer Lebensweise, wie komme ich überhaupt in den Austausch, wenn ich die Sprache nicht kenne. Das sind eben auch Dinge, die unsere Veranstalter organisieren, indem ausgebildete Reisemittler mit dabei sind, indem Menschen vor Ort eben auch den Kontakt schaffen. Und wo aber auch, und das ist eben auch der wichtige Teil, Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle, dem würde ich komplett zustimmen, aber es muss eben auch bei den Menschen in der Region ankommen. Und dieses faire Wirtschaften zu überlegen, was wollen die Menschen vor Ort eigentlich, wenn sie besucht werden, auch von den Besuchenden, das ist ja ein gegenseitiger Austausch, das ist ja keine Einbahnstraße, dafür eine Mitsprache zu sorgen und dafür zu sorgen, dass auch wirklich ein großer Anteil des Reisepreises vor Ort bei den Menschen wirklich ankommt, also bei den Menschen, die in der Region leben, damit der Lebensraum etwas davon hat. Da ist eben ganz wichtig hinzugucken, wie gewirtschaftet wird und mit wem gearbeitet wird.
Ja, ganz kurz nochmal nachgefragt, im Neudeutsch, ist das so eine Art Win-Win-Situation sozusagen? Also nicht nur für die Menschen vor Ort, weil man ja vielleicht mehr ihren Lebensraum respektiert, sondern auch vielleicht für die Reisenden selber, die durch diese Interaktion ja vielleicht noch mehr Befriedigung rausziehen aus eben dem Urlaub.
Die Reisenden haben sicherlich auch tatsächlich nochmal einen ganz anderen Zugang, ganz andere Möglichkeit, Menschen kennenzulernen, weil es eben auch zum Teil vororganisiert ist, weil man vor Ort auch zum Teil Projekte besucht, in denen eben auch soziale Probleme angesprochen werden und Lösungen gezeigt werden, also wie man daran arbeiten kann. Und das liefert mehr als nur einen klassischen Urlaubseindruck von schöner Kulisse, den man natürlich auch auf diesen Reisen hat. Die Landschaft wird ja nicht ausgeblendet, aber es ist eine zusätzliche Erkenntnis, die eben auch tatsächlich was vielleicht mit dem eigenen Leben macht. Sie hatten das Thema vorhin schon mal kurz gestreift, dass Sie sagten, im Vergleich zu den eigenen Lebensgewohnheiten, jeder Mensch fängt auf Reisen an, sich zu vergleichen und stellt vielleicht fest, dass vor Ort Menschen, die viel weniger haben, manchmal viel glücklicher scheinen, als es hier in Europa ist. Und das ist schon auch eine wichtige Erkenntnis, die man von Reisen mitnehmen kann.
In der Leitung ist jetzt Sabrina von Jena und anders als der Name sagt, ruft sie aus Koblenz an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zum Thema?
Ja, ich finde es ganz interessant, weil ich in Ihrer Sendung eigentlich an ganz vielen Stellen anknüpfen kann.
Suchen Sie sich eine aus.
Wir haben uns tatsächlich im Dezember entschieden, mein Mann und ich, dass wir einen Dauercampingplatz an der Nordsee uns organisieren wollen. Und haben uns drum gekümmert, Camping-Erfahrung haben wir und mussten jetzt gucken, wo wir da unterkommen, weil wir gemerkt haben durch viele Reisen, dass der Erholungswert, der bei uns tatsächlich im Vordergrund steht, an der Stelle, an die wir jetzt gekommen sind, am höchsten ist und wir uns da ein bisschen einrichten wollen.
Auf dem Dauercampingplatz?
Auf diesem Dauercampingplatz.
Ist der Erholungseffekt am größten?
Ist für uns absolut am größten. Wir haben auch noch zwei Kinder, die dabei sind. Und parallel haben wir aber auch im Februar eine Reise auf die Malediven gebucht, um einfach auch einen großen Traum, der irgendwie seit 20 Jahren in unseren Köpfen rumschwebt, uns erfüllen zu können. Und beide Dinge wurden bei Ihnen in der Sendung angesprochen, wo ich schmunzeln musste und mich wiederfinden konnte.
Mhm. Warum gerade jetzt? Weil Sie sagen, 20 Jahre haben Sie den Traum.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon auch, dass es mit Corona noch zu tun hat, mit einem Erschöpfungszustand, der sich insgesamt aufgebaut hat. Und auch, es gab eine private, schwierige Situation, die wir bewältigen mussten und von der wir dann uns eigentlich auch erholen wollten. Und da sind wir sehr spontan in den Weihnachtsferien in die Buchung dann gegangen.
Also recht frühzeitig auch, um zu sparen und vielleicht einen besseren Preis.
Nee, das war tatsächlich nicht so. Also wir sind 6 Wochen später dann geflogen. So. Es gab jetzt keine großen Vergünstigungen mehr und es war auch insgesamt ein sehr teurer Spaß.
Ach, interessant, ja.
Also es ist jetzt nicht so, dass wir solche Reisen regelmäßig machen können. Ja, es war einfach eine ganz spontane Buchungsaktion, ja, die aber auch erfolgreich war. Also wir haben das sehr genossen. Es war ganz toll, was wir da erleben durften.
Was sagen die Experten? Ist das so ein typischer Fall, ein Präzedenzfall, sondern ein beispielhaft für eben diese Trends, über die wir sprechen?
Absolut, wenn ich da aus Berlin was zu beitragen kann. Wir sehen, dass gerade Corona hat gezeigt, Reisefreiheit, was das für ein Gut ausmacht, dass uns das verloren gegangen ist oder dass wir das nicht hatten. Und das wollen viele Menschen etwa, wie Sie, die Hörerin, das gerade sagte, auch mit einem Traum wieder erfüllen. Die Malediven gehörten in den letzten 1-2 Jahren zu den wirklich boomenden Reisedestinationen, wo sich viele Menschen nach Corona einfach wieder einen Traum erfüllt haben, wie auch jetzt die USA zum Beispiel, die in diesem Jahr sehr stark gebucht werden, dass man wieder raus will, dass man Freiheit genießen will und diese Reisefreiheit, die wir nicht hatten während Corona, wir waren ja quasi eingesperrt so ein bisschen, dass man das wieder umsetzen will. Kann wir bei den Buchungsdaten nur bestätigen.
Aber eben auch der Dauercampingplatz, Frau von Jena, ne, in Deutschland. Was finden Sie auf einem deutschen Dauercampingplatz, was Sie sonst nicht finden?
Ach, das ist schwer zu sagen. Also es ist, wie gesagt, die Nordsee. Das ist ein Sehnsuchtsort von mir schon seit Kindheit. Ich bin mit meinen Eltern regelmäßig dorthin gefahren und ich konnte meinen Mann irgendwann überzeugen, das auch schön zu finden. Das ist natürlich sehr wetterabhängig, wie man da seine Zeit verbringt. Aber für mich spielt Strand und Meer und gerne auch mal Wind. Es muss nicht immer die 30 Grad am Strand haben. Spielt eine Rolle, um einfach runterfahren zu können, mich ein bisschen auf mich besinnen zu können, lesen zu können und auch vor allen Dingen Zeit für meine Kinder zu haben. Das spielt für mich da eine große Rolle. Und auch, ich bin tatsächlich Lehrerin und habe über die Sommermonate eben vielleicht ein größeres Zeitfenster als andere Arbeitnehmerinnen zur Verfügung, um wegzufahren und kann natürlich durch den Campingplatz jetzt auch, ich sag jetzt mal, den Rahmen von 4 Wochen oder vielleicht sogar auch 5 Wochen für mich erfüllen. Ich muss mich nicht auf 14 Tage Urlaub beschränken.
Mhm. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Sehr gerne.
Herr Schmude, noch einmal zu Ihnen, weil Sie einmal gesagt haben, Urlaub ist Eskapismus, da verhalten wir uns ein bisschen schizophren. Also hier klang das auch so ein bisschen an, nicht, dass ich der Frau Schizophrenie unterstellen möchte, aber einerseits den großen Traum, die große Fernreise Malediven und dann wiederum bescheiden, klein, Dauercampingplatz Deutschland. Ist Urlaub sozusagen ein bisschen Schizophrenie?
Ja, grundsätzlich würde ich nicht sagen, dass Urlaub Schizophrenie ist, aber die Touristen und die UrlauberInnen sind einfach schwerer berechenbar geworden. Früher hat man so ein Verhalten sich angeeignet, dass man durchgezogen hat, eigentlich in jedem Urlaub. So ist es heute eben nicht mehr. Wir sprechen da auch vom sogenannten hybriden Touristen, der einfach auch verschiedene Urlaubsformen, verschiedene Destinationen ausprobiert. Deshalb gibt es auch den klassischen Stammgast nur noch in geringerem Umfang, als das früher gewesen ist. Und das kann durchaus ein Jahr die Kreuzfahrt sein, das nächste Jahr ist es die Fernreise und dann ist es, wie wir gerade gehört haben, der Dauercampingplatz in Deutschland. Mhm. Also wir spielen auch so ein bisschen mit den Möglichkeiten und probieren einfach sehr viel aus.
Aber im Alltag leben wir Nachhaltigkeit, kaufen vielleicht Bioprodukte und fahren mit dem Fahrrad, aber beim Reisen, ja, lassen wir die Sau raus, auch sowas?
Ja, Sie haben das jetzt drastisch formuliert, aber das würde ich durchaus unterschreiben. Ich sage immer in der Vorlesung, im Alltag trennen wir Grünglas von Braunglas von Weißglas, aber im Urlaub wollen wir davon nichts wissen, sowohl was die An- und Abreise angeht, als auch dann durchaus bei Aktivitäten vor Ort. Wobei ich jetzt das Reisen absolut nicht verteufeln will und ich bin völlig bei Herrn Schäfer. Wir haben so viel positive Effekte für die Reisenden selber, für die Menschen in den Destinationen, die bereist werden. Aber so ein bisschen mehr Hirn einschalten beim Reisen tät uns, glaube ich, schon ganz gut.
Eine Frage noch an Sie, weil es heißt ja immer, die Deutschen seien Reiseweltmeister. Der Reiseweltmeister ist also wieder ja zurück, wobei 2012 haben wir diesen Titel an die Chinesen abgeben müssen. Aber wie sind wir eigentlich als Gesellschaft zu diesem Reiseweltmeister geworden?
Ja, zunächst muss man sagen, Reiseweltmeister, da gibt es verschiedene Titel. deshalb liest man in den Medien, mal sind es die Franzosen, weil sie die meisten internationalen Ankünfte weltweit haben. Mal sind es die Chinesen, die einfach von der Zahl der Köpfe, die unterwegs ist, am stärksten sind. Und wir sind Reiseweltmeister, was unsere Ausgaben angeht. Ja, also die Pro-Kopf-Ausgaben in Deutschland sind exorbitant hoch. Wir haben das auch von Herrn Schäfer vorher nochmal gehört. Die steigen auch weiter, was mit der schon angesprochenen Ausgabenbereitschaft für das Reisen zu tun hat. Wie ist es dazu gekommen? Das ist eine Entwicklung, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stattgefunden hat, weil einfach die Rahmenbedingungen exorbitant gut sich entwickelt haben. Ja, dieses deutsche Wirtschaftswunder, wir hatten auf einmal mehr Urlaubsanspruch, wir hatten mehr freies Geld zur Verfügung zum Reisen. Dazu kam die technische Weiterentwicklung, beispielsweise bei den Mobilitätsformen, das Flugzeug. Die ersten Mallorca-Reisen haben noch mit zwei Zwischenlandungen stattgefunden und heute ist das für uns als wenn andere Leute in die Straßenbahn einsteigen. All diese Rahmenbedingungen haben dann dazu geführt, dass sich wirklich so eine Reiseindustrie auch entwickelt hat. Das ist ja auch die Zeit, in der die Tourismusunternehmen sehr groß geworden sind. Davon profitieren wir heute noch.
Sie sagten, Herr Schmude, die Deutschen haben viel Budget für das Reisen, aber Boris Müller aus der Region Hannover hat geschrieben, vom Reisen kann ich nur träumen, im wahrsten Sinne des Wortes, ich zitiere, Urlaub kann ich mir schon lange nicht mehr leisten, früher fuhr ich gern an die Ostsee, mittlerweile verreise ich nur in meinen Träumen, schreibt er da die finanzielle und gesundheitliche Lage es nicht mehr zulässt. Ich fahre mit dem Rad hier bei mir in der Gegend herum, das muss reichen, ansonsten schaue ich mir ab und zu Reiseberichte im Fernsehen an. Also es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, der halt eben doch bei den Reisen sparen muss. Wie schafft man es doch, der Reiselust nachzugehen? Also ist es etwas, was Herr Boris da schreibt, halt wirklich so weit zu reduzieren, dass man sich in der eigenen Gegend bewegt?
Naja, Herr Schmude hat das ja gerade auch oder vor ein paar Minuten auch schon erwähnt, dass ein bestimmter Anteil der Bevölkerung sowieso nicht reist, aus finanziellen Gründen oder aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Gründen. Rund ein Viertel, so 20-25% der Bevölkerung reist generell nicht. Mhm. Und ja, unser Tipp ist dann immer, um das Reisebudget zu schonen, frühzeitig zu buchen, weil früher war es wirklich anders, eine andere Systematik. Vor 20, 30 Jahren war die Systematik da, dass je später man bucht, desto mehr kann man vielleicht sparen im Last-Minute-Bereich, dass man auf Schnäppchen wartet und dann bei Überkapazitäten zuschlagen kann. Das hat sich in der Industrie komplett gedreht. Die Reiseanbieter kaufen sehr vorsichtig ein. Und daher ist es immer ratsam, egal was man bucht, ob man eine Pauschalreise bucht oder andere Produkte, relativ frühzeitig zu buchen. Dann kann man von Frühbucherrabatten profitieren. Ja, auch die Inflation hat natürlich keinen Halt gemacht bei der Reisebranche. Auch die Reisepreise sind gestiegen. Häufig vergleicht man das natürlich mit dem vorpandemischen Niveau, dass man guckt, was hat die Reise 2018, 2019 gekostet. Natürlich gab es auch 2020 und 21 und 22 gewisse Inflationsentwicklungen. Und dadurch sind die Reisepreise auch gestiegen. Aber das ist immer ein Spartipp, dass man immer mal schaut, welche frühzeitigen Sparmöglichkeiten gibt es für Familien zum Beispiel, wenn man sich rechtzeitig darum kümmert, Frühbucherangebote zu nutzen.
Vielen Dank. Wir hatten vorhin über die Motive des Reisens und auch das Reiseerleben gesprochen. Und angerufen hat uns Matthias Rudolf aus Leipzig. Guten Morgen.
Schönen guten Tag.
Ja, wie erleben Sie das Reisen?
Es ist sehr unterschiedlich. Also ich möchte eigentlich so ein bisschen den Aspekt des warum oder wie wir Reisen mit in die Sendung bringen, weil das Thema Klimawandel ist das gerade komplett draußen gewesen. Also wir reisen mit dem Flugzeug, wir finden das völlig normal, wissen aber ganz genau, dass es eine ziemlich schädliche Art des Reisens ist. Und deswegen, das fehlt mir gerade ein bisschen in der Sendung. Ihre Frage, ich erlebe das Reisen so, dass ich gerne alleine fahre oder werde mit meiner Frau individuell. Also wir sind keine Pauschaltouristen. Das klingt abwertend, ist nicht so gemeint. Aber wir sind ungern in einer Gruppe, sondern planen den Tag so, wie wir das machen wollen und bleiben gegebenenfalls an einem Ort länger, statt uns an einen festen Reiseplan zu halten. Also das ist unsere Art zu reisen, meine Frau und ich. Und das passiert sowohl natürlich auch mal mit dem Auto oder durchaus auch mit dem Auto, gerne mit dem Zug oder was ich auch ganz gerne mache, ist ein langer Radreisen.
Und Sie gönnen sich was? Oder was ist Ihr Motiv?
Beim Urlaub? Mhm. Ja, natürlich Erholung. Also mehr als die üblichen Urlaubstage, wie andere haben wir auch nicht, meine Frau und ich. Das heißt, wir nutzen die Zeit schon, um auch aus der Stadt rauszukommen und viel in der Natur zu sein, vieles neu zu sehen und vor allen Dingen eben auch anderes kennenzulernen, andere Menschen, andere Kulturen kennenzulernen. Sind aber auch gerne wieder am selben Ort. Also wir fahren sehr gerne nach Hiddensee, wir sind sehr gerne auf Island. Also das machen wir schon. Wie immer wieder mal an denselben Ort zu fahren, aber doch gerne unterwegs. Und das Gönnen, ja, ich habe das gar nicht als Gönnen betrachtet, aber das kann man durchaus auch so sehen, das stimmt. Und wir haben natürlich zum Glück die Möglichkeit, das auch zu tun, ne? Entsprechend dem Aspekt, was Sie vorher sagten, dass gar nicht mal alle reisen können.
Herr Rudolph, vielen Dank und ich verspreche Ihnen jetzt, nach den Nachrichten werden wir weiter oder noch mehr über das Thema Nachhaltigkeit sprechen und Frau Thomas auch dazu hören vor allem. Trotz Klimawandel, Krieg und Inflation, die Lust auf Fernreisen. Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Meinung dazu. Und vor allem, wie Sie die Zukunft des Reisens sehen. Wie passen Sie sich an? Wie steht es um die Ziele, die Transportmittel und eben die Nachhaltigkeit? Rufen Sie uns kostenlos an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de.
Deutschlandfunk.
Grad. Du hast die Arbeit satt. Lassen wir es endlich und werden lebendig. Machen wir nur, was uns freut, wonach die Seele schreit. Ganz früh aufstehen und alles ausgeben. Die alte Donau gleich dem Meer im manchen Dingen, wir könnten's zu was bringen. Ich möchte von Herzen singen. Urlaub kann so schön sein. Urlaub kann so schön sein. Urlaub kann so schön sein mit dir.
Der Nino aus Wien und sein Stück Urlaub kann so schön sein, aber hat auch manchmal seine Tücken, wie wir in dieser Lebenszeit herausgefunden haben. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil unserer Sendung mit Adalbert Zinjewski. Trotz Klima, Krieg und Inflation, die Lust auf Fernreisen, unser Thema. Wir wollen jetzt mehr darüber sprechen, wie sich Reisen aus Ihrer Sicht verändert, welche Trends sich da abzeichnen und wie wir mehr Nachhaltigkeit beim Schweifen in die Ferne erreichen können. Weiterhin mit dabei sind unsere Expertinnen und Experten Jürgen Schmude, Tourismusforscher, Thorsten Schäfer, Deutscher Reiseverband und Petra Thomas, Verein Forum Anders Reisen. In der Leitung ist Erik Menzel aus Rangsdorf und der hat ein ganz besonderes Beispiel für eine ökologische Reise in die Ferne. Guten Morgen.
Guten Tag, grüße Sie.
Erzählen Sie uns davon.
Also ich habe Ihre Sendung natürlich jetzt gerade verfolgt und hatte einen kurzen Dreizeiler an Sie geschrieben, weil mein Standpunkt dazu der ist, dass Reisen grundsätzlich etwas ist, was jetzt nicht zwingend notwendig ist, um unseren Lebensalltag zu gestalten, sondern es ist sozusagen ein Komfort- und Luxusgut, zumindest nach meinem Dafürhalten. Und das kann man natürlich sehr unterschiedlich gestalten. Man kann mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen, man kann wandern oder mit der Bahn verreisen etc. Und wir hatten uns jetzt im Winter dazu entschieden, als fünfköpfige Familie mit dem Elektroauto zu verreisen. Und zwar sind wir nach Marrakesch gefahren.
Von wo aus? Also von Rangsdorf nehme ich an, ne?
Rangsdorf, genau. Das ist ein Ort südlich am südlicher Stadtrand von Berlin.
Und das heißt, wie viele Kilometer sind das und welche Route, so mehr oder weniger, sind Sie da gefahren?
Das war ganz grob über sozusagen Stuttgart, Besançon, dann Lyon, Barcelona, Malaga, Straße von Gibraltar mit der Fähre rüber, eine Richtung mit einer Schwerölfähre, andere Richtung zum Glück mit einer LNG-Fähre, die also da weniger Emissionen emittiert.
Also flüssig, nee, Gas,
genau,
ne?
Flüssig Erdgas, genau. Und dann Casablanca und von Casablanca dann runter nach Marrakesch Richtung Wüstenregion sozusagen.
Ne? Und wie war das?
Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich mich gemeldet habe, dass sozusagen solche Reisen, die ja sozusagen von außen betrachtet wie Wahnsinn klingen mit einem Elektroauto, dazu das jüngste Kind, das 7 Jahre dabei. Das ist also alles andere als stressig oder anstrengend, wenn man weiß, dass also Ladepausen unterhaltsam sein können oder entspannt sein können und man es auch nicht mit der Brechstange angeht, das ganze Ziel, dann kann so eine Reise, die jetzt so zumindest lokal keine Emissionen produziert, durchaus Spaß machen und so der Familien-Content, dass wir das auch wieder machen würden. Ja.
Naja, und wie war das, ich möchte keine Klischees verbreiten, ich kenne es einfach nicht, wie war das in Marokko, also mit der Lademöglichkeit, also wie sind Sie dort dann unterwegs gewesen?
Also es gibt in Marokko sehr wohl öffentliche Ladeinfrastruktur, wie hier, also Gleichstromlader, wie es die ja auch gibt. Natürlich ist noch nicht in so einem engen Raster wie in Europa, aber das ist durchaus befahrbar mit einem normalen Elektroauto und hinzu kommt, dass man eben bei der Auswahl der Unterkünfte Optionen wählen kann, wo man eben dann, während man schläft, nachts an einer normalen AC-Schuko-Steckdose ähnlichem sozusagen das Auto wieder auflädt. Hm.
Ja, meine Kollegin in der Regie hat gerade gesagt, 3600 Kilometer sind das, eine Richtung. Können Sie das bestätigen? War das?
Genau, wenn man dann noch ein bisschen weiter runterfährt, also Richtung sozusagen Wüstenausläufer, waren es dann in Summe sogar knappe 8000 Kilometer, genau.
Herr Menzel, ein wichtiger Stichpunkt, den Sie genannt haben, war der Weg dahin. Weil ich immer wieder auch gehört habe von Kolleginnen und Kollegen, die dann aus Deutschland zum Beispiel auch Richtung Barcelona mit dem Zug gefahren sind und dann manchmal eine Übernachtung in Paris eingeplant haben, dass allein auch schon dieser Weg, dass man den auch schon als Urlaub betrachtet, nicht so wie vorher, wo in Zeiten von Billigflügen man eigentlich ganz schnell innerhalb von wenigen Stunden an Zielort war, sondern dass man auch die Reise dahin als Urlaub und Erleben begreift. Ist das ein Denkprozess, der Sie auch begleitet?
Das kann ich nur unterstreichen. Das war eins unserer Reisemotive, war sozusagen einmal leibhaftig zu erfahren, wie sozusagen sich die Sonnenstände unterscheiden zwischen unseren Regionen, ist das mal so Mitteldeutschland, also Berlin und so weiter, zu den südlichen Regionen, die wir jetzt mal nennen können, Marseille, Montpellier oder Barcelona, zu den weiter südlichen Richtungen, Richtung Valencia oder Malaga oder dann natürlich bis nach Nordafrika hinein. Und da hat man dann schon ein ganz anderes Gefühl für die Landschaft und für die Entwicklung der sozusagen Großwetterlagen, wenn man das mal bereist und auch wie die Vegetation vor Ort denn aussieht, als wenn man das eben einfach nur mit dem Flugzeug überfliegt und so einen Start- und Endepunkt hat. Ja.
Dankeschön, Herr Menzel, für diese Eindrücke.
Gerne.
Und Frau Thomas, ist das eine andere Form von Reisen, anders Reisen, wie es Ihnen vorschwebt?
Das ist tatsächlich, was der Herr Menzel gerade berichtet von seiner offenbar auch sehr erlebnisreichen Reise, ist eines der Themen, mit denen wir uns sehr intensiv beschäftigen. Nämlich, dass man die Anreise wieder neu denkt und nicht mehr als reinen Transportweg, wo man von A nach B so schnell wie möglich kommen möchte, sondern die Anreise als Teil der Reise sieht und da eben auch schon Erlebnisse mit einbaut. Wir haben uns vor einem Jahr zusammen mit der Hochschule Eberswalde und mit dem Magazin Anderswo damit beschäftigt, wie wir speziell auf der Mittelstrecke, also innerhalb Europas, wo eben auch Überlandreisen möglich sind, das ist ja auf der Fernstrecke eher schwieriger, damit befasst, wie man alternativ durch Europa reisen kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit Bussen, mit Bahnen, mit Fähren haben ein kleines Handbuch dafür entwickelt für 22 Destinationen innerhalb Europas, wo wir Anreisevarianten dargestellt haben, wo auch die Mitnahme vom Fahrrad mitgedacht ist, wo auch die Mobilität in der Destination mitgedacht ist, wenn man dann eben so ankommt. Und das sind Routen, die sind zum Teil ein bisschen komfortabel oder landschaftlich schön oder auch ein bisschen abenteuerlich. Und es braucht sicherlich ein bisschen mehr Zeit, so anzureisen. Aber es bietet eben auch die Möglichkeit, interessante Zwischenstopps anzubieten und überall mal wieder auszusteigen und etwas kennenzulernen.
Ja.
Und das ist ein wichtiger Schritt, gerade wenn wir über Klimaschutz reden auf Reisen, weil eben der Flug und aber auch das Auto, das sind die beiden Verkehrsmittel, die ja hauptsächlich für den Urlaub genutzt werden, sehr hohe Emissionen haben vergleichsweise. Da eben auch drüber nachzudenken, wie kommen wir tatsächlich zu einer Reduktion von Emissionen. Und da diese Alternativen mitzudenken, ist ein wichtiger Schritt Richtung Klimaschutz.
Auf Ihrer Homepage, ganz kurz, Frau Thomas, da sind ja auch Ziele in Asien, Afrika, Lateinamerika im Programm. Da kommt man nicht mit dem Zug hin, natürlich nur mit dem Flugzeug. Wie schafft man da einen Ausgleich? Also Kompensation von Flugemissionen, ist das sinnvoll? Unterstützen Sie sowas?
Ja, wir unterstützen das sehr. Wir haben sozusagen eine Strategie, dass wir überall da, wo es möglich ist, die Überlandanreise bevorzugen. Denn überall da haben wir die Alternative, dass wir emissionsfreiere oder emissionsärmere Transporte haben. Wenn wir weiter in die Ferne reisen, empfehlen wir eben auch möglichst lange zu bleiben, damit dieser eine Flug eben auch tatsächlich dann mit mehreren Tagen gekoppelt ist und man statt dreimal irgendwo kurz hinzureisen, lieber einmal sehr lang anreist, weil die Anreise eben das meiste an Emissionen erzeugt. Und wenn sozusagen die Reduktion oder das Weglassen nicht geht, dann für den Rest eben zu überlegen, wie kann ich einen Ausgleich schaffen.
Ich sehe, es schnauft schon jemand oder höre besser gesagt.
Genau. Ich würde das gerne auch ergänzen.
Herr Schäfer, Deutscher Reiseverband.
Ja, was Frau Thomas gerade gesagt hat, das Thema Nachhaltigkeit und auch Herr Schmude hatte vorhin gesagt, mal das Hirn einschalten beim Reisen. Finde ich einen ganz gutes Stichwort. Wir als Reisewirtschaft, wir wollen demnächst auch für die Kunden etwas anbieten, dass man überlegt, was für eine Reise man bucht. Nämlich, dass man sieht, die Reise, die ich jetzt vor mir habe oder die andere Alternative, welchen CO2-Ausstoß werde ich produzieren? Dass ich dann selbst als mündiger Bürger entscheiden kann, was kann ich verändern, wenn ich die Reiseform verändere, wenn ich vielleicht mit dem Nachtzug anreise anstatt mit dem Flug oder wenn ich ein anderes Schiff nehme oder eine andere Fluggesellschaft. Also, dass ich da sehe, wie hoch ist mein CO2-Ausstoß bei dieser Reise und dass ich dann danach auch entscheide. Also Nachhaltigkeit ist ein ganz entscheidendes Kriterium in der Reisewirtschaft. Ohne eine gesunde Umwelt, ohne eine funktionierende Umwelt wird das Reisen in Zukunft nicht funktionieren. Also von daher sind da wirklich alle Anstrengungen darauf gesetzt, hier das Thema Nachhaltigkeit auch wirklich umzusetzen.
Aber Herr Schäfer, bei Ihren Reiseunternehmen, die Sie vertreten, da frage ich mich schon, ist das wirklich da schon angekommen? Weil eine Zuschrift von Herrn Longen aus Trier deutet eher nicht darauf hin. Er schreibt, er hat einen Vorschlag, den CO2-Verbrauch anzuzeigen, wenn man eine Reise bucht. Man sollte, ich zitiere, bei Flugtickets oder Schiffsreisen oder Pauschalangeboten dem Kunden einen Durchschnittswert zeigen, was er an CO2 verbraucht. Denn viele Verbraucher wissen gar nicht, wie viel ihre Reise an CO2 ausschüttet.
Genau das habe ich gerade erwähnt. Das ist in der Umsetzung. Ist ein Projekt in der Reisebranche. Mit großer Anstrengung sind wir dabei, dieses Projekt umzusetzen. Es sind sehr viele Stakeholder, sage ich mal, beteiligt, Fluggesellschaften, Kreuzfahrtgesellschaften, Bahnen, Hotels, all das muss unter einen Hut gebracht werden. Der CO2-Ausstoß, also der CO2-Fußabdruck muss ausgewiesen werden und das wird wahrscheinlich in diesem Jahr, spätestens im nächsten Jahr kommen.
Ich zitiere Thilo Hempel aus Sebnitz. Ich persönlich kann dem Reisen nichts abgewinnen, schreibt er. Ich lebe selbst in einer Tourismusregion Sächsische Schweiz und erlebe eigentlich nur Negatives. Permanenter Stau in der Saison, Lärm, Müll etc. Meine Kommune hat durch den Tourismus jährlich 1 Million mehr Ausgaben als Einnahmen. Wenn ich reisen würde, stelle ich mir vor, wie sich die Menschen in den Tourismusregionen fühlen, wenn die Touristen einfallen und sich benehmen wie die Vandalen. Darum reise ich nicht, schreibt Thilo Hempel aus Sebnitz. Und Simone Bischoff hat uns auch geschrieben, sie schreibt, gerade im überseeischen Ausland wird für den Tourismus die Landschaft verbaut, die Einheimischen zu ausbeuterischen Konditionen im Service angestellt und die deutschen Touristen meinen, sie brächten den Wohlstand ins Land, obwohl das meiste Geld wohl eher bei den Tourismusanbietern hängen bleibt. Ja, man muss differenzieren, aber diese Art von Tourismus ist noch weit verbreitet. Ich nehme an, dass unsere Experten da das ähnlich sehen, also von dem, was ich bisher gehört habe. Ja, da muss ich schon noch was tun.
Ja, wenn ich mich einschalten darf.
Ja, bitte, Herr Schmude.
Also ich bin immer so gegen diese Schwarz-Weiß-Malerei. Ja? Also wir haben jetzt ein Beispiel gehabt, wo Sie gesagt haben, das ist ja außergewöhnlich vorbildlich. Und dann haben wir das krasse Gegenteil. Als Reisender habe ich sehr großen Einfluss darauf, wie ich reise, wohin ich reise. Ja? Und ich muss ja nicht unbedingt in das 1A-Ziel, wo alle hinreisen, zur Hochsaison reisen. Dann kann ich solche Effekte, wie der eine Hörer beschrieben hat, kann ich durchaus vermeiden. Wenn ich mein Hirn einschalte und weiß, dass der Reisefußabdruck zu 50-80%, je nachdem, welche Art der Reise durch die Mobilität verursacht wird, dann kann ich mir ja auch überlegen, wie ich an dieser Stellschraube drehen kann. Also ich bin jetzt gerade vor einer Woche zurückgekommen mit einer Gruppe Studierender aus Süditalien, die komplett mit dem Zug angereist ist und genau das gemacht hat, was der Hörer beschrieben hat, die Anreise bereits als Teil der Reise begriffen hat und nicht nur als Distanzüberwindung, um möglichst schnell im Ziel anzukommen. Mhm. Ich bin übrigens auch mit dem Zug gefahren.
Ja, wenn diese Umweltaspekte, einfach, warum sprechen wir darüber? Natürlich, um das Reisen auch in Zukunft zu ermöglichen, sich veränderten Umständen, auch Klimaumständen. Diese Umweltaspekte, wenn wir die jetzt immer mehr als mündige Urlauber mit einkalkulieren und auch diese sozialen Standards am Reiseziel, wenn wir auch darauf achten, das macht doch das Reisen teurer. Also der Preis ist dann sicherlich höher. Ist das so, Frau Thomas?
Ich glaube, die Preisdebatte führen wir immer an der falschen Stelle. Es geht immer darum, faire Preise zu zahlen. Preise, die für die Leistung, die eben erbracht wird, eben auch vernünftige Arbeitsplätze bedeuten. Und man kann im nachhaltigen Tourismus von einer ganz einfachen Unterkunft oder vom Campingurlaub bis zum Luxustourismus alles haben und es hat einen entsprechenden Preis. Wir müssen aber, und deswegen würde ich tatsächlich das auch nochmal ernst nehmen, was der Hörer gesagt hat, die Akzeptanz des Tourismus hängt entscheidend davon ab, wie stark die Belastung für die lokale Bevölkerung ist. Und da ist tatsächlich, wir können nicht alle Verantwortung auf den Reisenden ziehen, sondern die Branche hat eine Verantwortung. Sowohl die Reiseanbieter müssen entsprechende Angebote gestalten, als aber auch die Destinationen müssen schauen, wie viel Tourismus kann ich denn gleichzeitig in meiner Region erlauben und sich überlegen, wie kann ich das denn so strukturieren, dass es für alle zu einem guten Miteinander kommt. Das sind schon touristische Aufgaben, da für eine Sorgfalt für die Menschen zu sorgen und auch für vernünftige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Das ist sicherlich alles, was hinter den Kulissen stattfindet, aber das ist eben auch zwingend hinter den Kulissen umzusetzen.
In der Leitung ist Herr Elbertshagen aus Mülheim an der Ruhr. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Was ist Ihre Meinung?
Meine Meinung ist, und zwar geht es da auch um die Motivation zu reisen. Wir sind eine Familie, wir haben zwei Söhne mit Alter 9 und 12. Und was bei uns eine Hauptmotivation ist, ist halt auch den Kindern ja auch andere Kulturen beizubringen, ja, dieses positive Erlebnis zu haben, Gastfreundschaft zu erfahren. Und ich finde, das ist bei uns, ja, das wirkt nachhaltiger als irgendwie ein teures Weihnachtsgeschenk. Mhm. Ne, diese Reisen sind so bereichernd und so vielfältig. Und davon zehren die Kinder jetzt noch. Ne? Und ich finde das halt auch eine ganz tolle Sache, dass je mehr man kennenlernt in der Welt, desto weniger Angst hat man auch jetzt irgendwie vor anderen Kulturen. Und ich finde, das ist in der aktuellen Zeit halt eben auch ganz, ganz wichtig. Ja, dass man eben halt auch eigentlich nichts Fremdartiges mehr so wahrnimmt, weil man es vielleicht schon mal kennengelernt hat, weil man irgendwie das Gute gesehen hat. Und das ist für uns halt auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dazu halt auch, ich hatte jetzt hier mitbekommen, es geht auch viel um die verschiedenen Arten des Reisens. Also wir präferieren ganz klar dieses alternative Reisen. Das heißt also, direkt bei einem Finca-Betreiber eine Unterkunft zu buchen oder in Bergdörfer zu gehen, in Tavernen zum Beispiel mit angeschlossenen Ferienwohnungen zu leben. halt auch ein bisschen weiter ab von diesen ja, Pauschalreisen. Wir haben diese Erfahrung mal gemacht, dass wir auch eine Pauschalreise gebucht haben. Aber für uns hat das aus dem Grund nicht gepasst, weil wir eben nicht den Eindruck hatten, dann wirklich auch mit der lokalen Bevölkerung in Kontakt zu kommen. Na, das wurde ja auch schon mal thematisiert, dass man dann vielleicht mit den Hotelmitarbeitern spricht. Das gibt mit Sicherheit auch schon einen Eindruck, aber ich glaube, dass der sehr, sehr begrenzt ist. Und vor allen Dingen auch, dass inzwischen dieser Informationsvorsprung, den man durch die Reisebranche bekommt in Reisebüros, dass der, finde ich, inzwischen aufgrund von Foren und sonstigen Dingen im Internet gar nicht mehr so groß ist, dass man sich eigentlich sehr gut auch als Familie da selbst organisieren kann, auch wenn man halt gewisse Infrastrukturen braucht, ja, um unterwegs mit den Kindern nicht Schiffbruch zu erleiden. Ja.
Andere Kulturen kennenlernen, in Kontakt kommen, das Motiv finde ich sehr spannend. Sie sagten, Sie haben 2 Söhne, 9 und 12 Jahre alt, die sind, ich sag's mal provokant, im besten Fridays for Future Alter. Sprechen Sie da über Anreise, was Sie am Reiseziel unternehmen und was Sie vielleicht lieber lassen? Sind das Themen, die Sie mit Ihren Kindern besprechen oder die Kinder vielleicht rantragen?
Der Große fängt damit so ein bisschen an. Er sieht also auch, dass das Flugreisen inzwischen kritisch, ne, und fragt da entsprechend auch nach CO2-Kompensation. Das wird natürlich in der Schule stark thematisiert. Wir schauen halt auch, ja, wie soll man das sagen? Also bei uns sind so mehr oder weniger die Kinder die Türöffner. Ne? Wir lassen uns also auch so ein bisschen in den Tag hineintreiben und gucken, was halt spannend ist. Ne, das finde ich halt auch sehr interessant, sich dann von den Kindern treiben zu lassen. Hier war auch mal die Rede von Türöffnern, die man vielleicht braucht vor Ort. Mhm. Und da haben wir halt auch die Erfahrung gemacht, die Kinder sind wunderbare Türöffner. Vor allen Dingen irgendwie in den südlichen Ländern, ja, wo die Kinderfreundlichkeit noch so wahnsinnig groß ist. Da haben wir die tollsten Kontakte gemacht. Ja? Also zu Leuten, wo wir ja gedacht haben, okay, hätten wir nie gedacht, dass wir also auch eigene Vorurteile sehr krass abgebaut haben. Bei uns ist es aber auch so, dass wir jetzt zum Beispiel in den Sommermonaten, also bei uns ist es sehr wetterabhängig, ne, da sind ja. wir halt auch in Deutschland unterwegs, das ist auch eins unserer Reiseziele. Ja, unsere Reisen finden dann hauptsächlich Ostern und Herbst dann statt. Ne?
Dankeschön, Herr Elbertshagen. Ich gebe weiter nach Frankfurt an Frau Politz, die uns auch angerufen hat. Guten Tag.
Hallo, schönen Tag.
Sie reisen eher mit dem Zug mittlerweile, ne?
Ja, genau. Ich rufe auch an und ich kann mich auch anschließen an den Vorhörer mit der Begegnung durch, also mit den Kindern. Ich reise mit meiner Tochter, seit sie 6 Monate alt ist. Jetzt ist sie mittlerweile 12 Jahre. Und in den letzten Jahren sind wir tatsächlich hauptsächlich mit dem Zug durch Europa gefahren. Und genau, und schließen wir auch an, dass es dieses Gefühl, einfach in den Zug einzusteigen, da beginnt die Reise. Und das ist ja spannend. Wir waren letztes Jahr dann auch in Irland mit dem Zug. Und ja, war ein wahnsinniger Trip natürlich. Und Zugreisen sind aber auch so, dass man sie anders plant. Also man hat dann Zwischenstopps. Wir waren dann in London und da haben da Freunde besucht und dann sind wir weitergefahren. Und so gehen eigentlich alle Trips. Die schönste Strecke war eigentlich nach Venedig. Da waren wir dann erst in München ein paar Tage und sind dann nach Venedig. Und diese Strecke ist eine der schönsten überhaupt. Und ja. Ich würde das jedem empfehlen.
Dankeschön, Frau Politz. Ja, das Thema hatten wir schon und danke, dass Sie das nochmal unterstützen und noch Beispiele liefern, vielleicht auch Inspiration. Ganz kurze Frage noch an meine Experten. Wo sind weitere Trends jetzt? Wo geht die Reise hin beim Verreisen sozusagen angesichts dieser Umstände, Klima und unsichere Situation in der Welt? Vor allem beim Klima habe ich gelesen, ja, in der Sommerhitze werden wir in Zukunft nicht mehr ans Mittelmeer reisen, sondern eher in die Berge, wo es kühler ist, oder nach Skandinavien? Also welche Verschiebungen kommen da auf uns zu?
Wir sehen, Thorsten Schäfer hier aus Berlin, wir sehen bei den Reisebuchungen im Moment noch keine großen Veränderungen. Ja, letztes Jahr hat es gezeigt, Waldbrände etwa auf Rhodos oder die extreme Hitzewellen in Griechenland und anderen südeuropäischen Ländern haben gezeigt, dass sich das Klima verändert und dass wir da bestimmt auch in naher Zukunft vielleicht anders verreisen werden. Im Moment zeigt sich noch kein großes verändertes Reiseverhalten, aber die Urlaubsländer, die sind auch darauf vorbereitet oder bereiten sich darauf vor, etwa mit der Ausweitung von den Urlaubssaisonzeiten, dass man auch nicht nur im Sommer etwa ans Mittelmeer fährt, sondern auch an den Randzeiten im Frühjahr oder auch in den Wintermonaten. Dann ist es nicht mehr ganz so heiß und nicht mehr ganz so warm, auch nicht mehr mit dem Baden ist es dann so einfach möglich. Aber all das sind Maßnahmen, um Saisonzeiten zum Beispiel auszuweiten, damit sich hier auch das besser verteilen kann.
Welche Trends sehen Sie, Herr Schmude und Frau Thomas, vielleicht als Ergänzung?
Ja, also wir haben dazu ein Forschungsprojekt durchgeführt und wir sehen im Augenblick, dass der demografische Wandel sogar noch ein stärkerer Treiber für Veränderungen ist als der Klimawandel. Das heißt, bestimmte Urlaubsformen werden gewinnen, die eher von den älteren Alterskohorten durchgeführt werden. Aber grundsätzlich bin ich völlig bei Herrn Schäfer. Wir werden keine dramatischen Umwälzungen haben, jedenfalls nicht kurz- und mittelfristig. Und solche doch relativ plakativen Aussagen wie von unserem Bundesgesundheitsminister, der im letzten Sommer das Ende des Italienurlaubs propagiert hat, den kann man absolut nicht zustimmen.
Angesichts der Hitze von über 40 Grad, ne? Frau Thomas, vielleicht zwei, drei Sätze von Ihnen zu den Trends, die Sie sehen.
Ja, gern. Also natürlich sehen auch wir noch keine dramatischen Veränderungen, was die Reiseströme angeht oder die Destinationen angeht, weil Europa ist nach wie vor auch bei unseren Reisegästen die am meisten bereiste Region. Wir sehen aber schon, dass eine Verunsicherung bei Reisegästen da ist, was eben genau solche Hitzeereignisse angeht. Wir sehen im Moment in Katalonien ja seit Monaten eine Trockenzeit, sodass da wirklich Wasserknappheit ist. Und das ist etwas, was den Tourismus unmittelbar und sehr schnell betreffen wird, weil es eben zum Teil zu Rationierungsmaßnahmen kommt und Hotels ihre großen Poolanlagen dann nicht mehr werden füllen können. Was wir aber auch sehen, das als positiven Trend, über den wir noch zu wenig gesprochen haben, ist tatsächlich der Trend zur Natur und da eben auch die Naturerlebnisse in den Vordergrund zu stellen und sich aktiv in der Natur zu bewegen. Das heißt, Wanderreisen haben eine hohe Nachfrage, Radreisen haben eine hohe Nachfrage, Segelreisen und alles, was man sonst noch auf dem Wasser aktiv machen kann. Das sind eben auch Reisetrends, die zeigen, es geht auch ein bisschen weg und ein bisschen raus aus dem Alltag und näher an die Natur. Und das unterstützt den Naturschutz eben auch.
Dankeschön. Petra Thomas, Geschäftsführerin des Vereins Forum Andersreisen. Danke an Jürgen Schmude, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Tourismus, Wissenschaft und Thorsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands. Danke auch an alle, die sich an der Sendung beteiligt haben. Wir wünschen einen schönen Tag. Die redaktionelle Mitarbeit hatten Susanne Zaré und Katinka Albrecht. Am Mikrofon war Adalbert Sinjavski.